Predigtext hören auf das erste Stück von unserem Predigtext. Wir sind ja jetzt im Johannesevangelium Kapitel 6 und ich möchte uns zu Beginn die Verse 1 bis 15 vorlesen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir lesen in Johannes Kapitel 6. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa nach Tiberias und es folgten ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von den Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Jesus sprach: Lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe und mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, mit denen die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie in ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Also wir haben hier einen kleinen Sprung im Lukas-Evangelium, nicht nur vom Süden von Jerusalem in den Norden, sondern auch zeitlich. Einiges ist passiert. Jetzt ist Jesus wieder im Norden am See und er trifft sich dort mit seinen Jüngern, ein bisschen abgelegen, um mit ihnen alleine zu sein eigentlich. Das wissen wir aus den anderen Evangelien, denn er hatte seine 12 Jünger zu Zweierpaaren ausgesandt. Also dass jetzt hier auf einmal so eine Masse kommt, das war einfach die Frucht seines Dienstes, aber auch der Aktion der Jünger, dass sie durch die Städte und Dörfer gezogen waren. Und jetzt kommen diese Massen, wir haben gehört, 5000 Männer, also von den anderen Stellen wird deutlich, das ist interessant, die Speisung der 5000, die finden wir in jedem Evangelium, also 4-mal wird sie uns berichtet, da haben wir also ziemlich viel Information, es werden wohl auch noch ein paar Frauen und Kinder dabei gewesen sein. Also es waren wahrscheinlich mehr als 5000, es kamen einfach Massen und er sieht sie und wir wissen, er will sie dann speisen, aber Johannes gibt uns hier noch einen wichtigen Hinweis, ja, sie waren auf der Suche nach Zeichen, sie folgten ihm, weil sie die Zeichen sahen. Also sie wollten Wunder, sie wollten Spektakel und Jesus gibt ihnen ein Zeichen, ein phänomenales Zeichen, ja, er will jetzt diese Masse speisen. Und sie haben ja kaum was. Sie sind ja dort einfach in der Steppe, in der Wüste, in der Einöde. Ja. Und dann kommt Andreas auf die Idee, ja, wir haben ja hier diesen Jungen mit 5 Broten und 2 Fischen. Ich weiß nicht, ob das einfach so ganz großer Glauben war oder so Verzweiflung pur. Stellt euch vor, jemand hat von uns einen Schaden verursacht, sagen wir mal 2,5 Millionen, da kommt ihr rein, ich muss jetzt 2,5 Millionen blechen. Und dann guckst du nach und ich habe mein Geld vergessen, aber ich habe hier noch meinen Euro für einen Einkaufswagen. Hilft das erstmal? Ja? Das ist so, das 5 Gerstenbrote und 2 Fische für 5.000 oder vielleicht 7.000 oder wie viel auch immer. Ja? Aber Jesus sagt, ja, kommt, alle hinsetzen, teilt aus und es reicht für alle. Es bleiben sogar noch 12 Körbe voll übrig. Das war ein Zeichen seiner Macht, ein Zeichen des Segens, den er gibt. Aber es war vor allen Dingen ein Zeichen mit einer Botschaft. Ja, es lief also nicht so, die Leute wollen Zeichen sehen. Jesus sagt, gut, dann jetzt das nächste Zeichen. Ja, sondern es ging natürlich vor allen Dingen um die Botschaft. Und jetzt müssen wir die Situation noch ein bisschen mehr beleuchten. Es war das Passafest nahe, steht hier in Vers 4. Das Passafest war das Fest, zu dem sich die Juden erinnerten, wie sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten gerettet wurden. Und wenn sie dieses Fest feierten, wenn sie dieses Fest vorbereiteten, zur Zeit von Jesus, haben sie natürlich an was gedacht? Nicht nur an die bösen Ägypter, sondern an die bösen Römer. Sie träumten davon, endlich jetzt auch hier wieder aus der Gefangenschaft unter den Römern befreit zu werden. Und verbunden mit dieser Befreiung aus Ägypten war ja dann die Wüstenwanderung und wie Mose quasi das Volk durch die Wüste führte und täglich wurden sie gespeist mit Manna. Und genau das passiert jetzt hier. Jesus gibt ihnen hier draußen in der Einöde, ja, da wo keine Dörfer und Städte waren, wo keiner wohnte, in der Wüste sozusagen, er gibt ihnen dort Brot, er speist sie. Und dazu kommt jetzt noch diese Verheißung, die Mose selbst gegeben hat, die natürlich alle kannten. Einen Propheten wie mich wird Gott senden. Es wird nochmal so ein ganz großer Prophet kommen. Also könnt ihr euch die Stimmung vorstellen, da lag was in der Luft. Es war diese Zeit des Passas, es war dieser Wunsch nach Freiheit und jetzt sind hier diese Massen da. Eine Massenbewegung, jetzt geht endlich was los, ja. Also wir müssen das auch wieder in Vergleich bringen. In Kapernaum zur Blütezeit lebten vielleicht 1500 Leute. In Nazareth, als Jesus dort geboren wurde, in seiner Zeit um die 200. In Tiberias, das war die Hauptstadt, ein bisschen weiter südlich gelegen, da waren schon lebten ein paar mehr tausend Leute. Aber versteht ihr, 5000 Männer, das sind dort mehrere Städte, das war eine Massenbewegung. Stellt euch mal vor, ihr sitzt eben nicht im kleinen Gebetskreis hier zusammen und bittet für irgendwelche Veränderungen oder im Keller und überlegt, was kann man machen, die Situation, diese Zustände in unserem Land sind so schlimm. Stellt euch vor, ihr meldet eine Demo an, geht hier nach Osnabrück auf den Marktplatz und da kommen eben nicht nur 100 oder 200, nicht nur 1000, da kommen Zehntausende. Es würden Zehntausende Leute hier sein. Ich sage euch was, ihr würdet sagen, so jetzt wird es was mit der Erneuerung des Grabens, ja, wie heißt der, Neumarkt oder so, ja, jetzt, egal, was ihr jetzt für ein Thema habt, ja, jetzt passiert hier endlich was, die Massen kommen und da ist sogar einer und der redet und der sagt genau das Richtige und jetzt geht's doch los. Das war die Stimmung. Und später erwähnen sie ja selber das Manna, sie denken ja, es wird ja deutlich, sie denken daran, ja, also, Moment mal, wenn das jetzt der Prophet ist wie Mose, und dann wissen wir alle, was jetzt kommt. Dann wissen wir, was jetzt das Programm ist. Und dann wird der es auch wissen. Und vor allen Dingen, dann wird Jesus wissen, was jetzt zu tun ist. Aber in dieser Offenbarung, in dieser Prophezeiung, im 5. Mose 18, wo steht, ein Propheten wie mich wird Gott senden, da steht dann direkt dran, auf ihn sollt ihr hören. Und das ist das, was die hier nicht machen. Sie hören nicht auf ihn. Sie fahren voll auf ihn ab, ja, keine Frage, aber sie hören nicht auf ihn. Sie können ihn darum natürlich auch nicht verstehen. Sie achten nicht auf die Botschaft, die er ihnen geben will. Ja, das Zeichen, wow, cool, wir sind alle satt geworden, aber die Botschaft, die verstehen sie nicht. Nein, sie wissen selbst, was sie jetzt brauchen und wie Jesus ihnen helfen kann. Und sie wollen Jesus sozusagen diese Messiasrolle vorschreiben. Sie wollen ihn zum König machen, eben ein König, der ihnen Essen gibt und ein König, der sie von der Besatzung der Römer befreit. So. Und wisst ihr, immer wenn ich den Text gelesen habe, dann denke ich natürlich als gläubiger Christ, der die Geschichte kennt und der Erkenntnis hat, wie können die nur? Warum blicken die das nicht? Ja? Aber ich finde, es ist total verständlich, ihre Reaktion. Es gab ja einen Grund, warum sie hungerten. Es gab doch einen Grund, warum eine Mahlzeit, das war eine schlichte Mahlzeit, Brot und Fisch, warum so eine schlichte Mahlzeit sie zu Stürmen der Begeisterung führte. Es gab einen Grund, warum sie sich nichts sehnlicher gewünscht haben als ein Ende der Besatzung. Sie litten fürchterlich darunter. Das war nicht so, ich bin ausgeprägter CDU-Wähler und jetzt ist seit 8 Jahren die SPD dran. Schlimm. Nein. Die waren besetzt, ja. Die litten darunter, die mussten unheimlich hohe Abgaben geben. Das war eine, sie ächzten unter dieser Abgabenlast. Das ganze öffentliche Leben war unter Kontrolle. Überall waren diese Soldaten und sie wussten, wenn wir diese Abgaben zahlen, wenn wir die Steuern geben, dann finanzieren wir damit zum größten Teil unsere Unterdrückung. Und wenn Jesus wirklich der Prophet ist, wenn er dieser verheißene Messias ist, dann machen wir dich jetzt zum König und dann sorgst du dafür, dass wir frei und satt werden. Das ist doch verständlich, oder? Aber so hart es klingt, Jesus sagt ihnen, nö, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Ja? Und das ist mein Thema heute, mit Jesus bist du nicht bei Wünsch dir was. Denn die Reaktion von Jesus ist, er zieht sich zurück. Er versteckt sich. Und auch seine Jünger will er hier aus dieser Situation herausbringen. Das lesen wir bei den Parallelstellen, Matthäus 14, Markus 6, dass Jesus sie nötigte, er drängte sie ins Boot zu steigen und abzufahren. Fahrt ohne mich, ich entlasse die Masse. Also Jesus wollte, dass seine Jünger hier aus dieser revolutionären Stimmung, aus dieser Situation rauskommen. Er wollte nicht, dass sie da den Geschmack für fanden, dass sie sich hier mitziehen lassen. Und dann in der Nacht, als es schon dunkel ist, als die Jünger gegen den Sturm ankämpfen, sie sind ein paar Kilometer weit gekommen mit ihrem Boot durch Rudern, aber irgendwie kommen sie nicht vorwärts. Da sehen sie dann, wie Jesus ihnen nachkommt, und zwar auf dem Wasser. Ja, wieder so ein Ding, das ist nicht einfach so, ja, es gab kein anderes Boot mehr oder Jesus hat es eilig und musste irgendwie zusehen, dass er nach Kapernaum kommt oder so. Das war auch ein Zeichen mit einer Botschaft, und zwar mit einer Botschaft für seine Jünger, für diese 12 Jünger in dem Boot. Natürlich auch für uns heute, die wir das lesen können. Jesus wollte den Jüngern nochmal zeigen, das, was die Masse, die große Masse, nicht gesehen hat. Er zeigt ihnen, wer er wirklich ist, eben der Sohn Gottes, der heilige Gott selbst. Er ist Herr über die ganze Schöpfung. Er ist nicht einfach nur ein Prophet wie Mose. Ja, das mit Mose, ne? Mose musste das Wasser teilen oder das Wasser musste geteilt werden, damit er dann durchlaufen konnte. Das war schon ziemlich gut. Jesus hatte das nicht nötig. Ja, der läuft einfach auf dem Wasser. Hätte Jesus das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt, wären alle ihm hinterher auf dem Wasser gelaufen. Keine Ahnung, ob es so gewesen wäre. Also Jesus macht deutlich, ich bin nicht einfach einer wie Mose. Ich bin auch nicht einfach nur ein politischer Befreier. Ich bin auch nicht einer, der einfach gekommen ist, um mal eure Wünsche zu erfüllen. Ich bin Gott selbst. Und dann kommt er nach Kapernaum und dort kommen dann wieder die Massen alle dazu und dort ich werde gleich einen Teil davon lesen, dort folgt dann die anstößigste Predigt, die Jesus je gehalten hat. Die anstößigste Predigt. Nach dieser Predigt haben sich fast alle sogar seine bisherigen Jünger von ihm abgewendet. Ja, Jesus hat seine gigantische Nachfolgerschaft klein gepredigt auf ein paar Handvoll. Wer war am Ende noch treu? Ja, die 12, die hier im Boot saßen, die gesehen haben. Okay, die haben vielleicht auch nicht alles verstanden, aber die haben gesehen, das ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist unsere einzige Rettung. Und die Predigt, die dann Jesus hält, die hat drei Hauptpunkte. Ich nenne sie euch schon mal. Erstens, wahre Rettung ist so viel mehr als irdisches Wohlergehen. Zweitens, ich selbst bin eure Rettung. Ja, ich bin das Brot des Lebens, sagt er hier. Und drittens, ihr müsst mich essen. Ihr müsst mich aufnehmen. Also Jesus beschreibt damit wahren Glauben. Ich werde mich an diesen Punkten entlanghangeln. Ich nenne sie allerdings anders und ich werde auch nicht alle Punkte von Jesus gleich schaffen. Wir werden nicht die ganze Predigt schaffen. Aber lasst uns jetzt auf den ersten Teil zusammen hören. Und zwar Johannes 6, ab Vers 22 und ich lese bis Vers 41. Am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war, als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren. Es kamen aber auch andere Schiffe von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nach der Danksagung des Herrn. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am jenseitigen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Mein erster Punkt lautet: begrenzte Vorstellung von Jesus. Begrenzte Vorstellung von Jesus. So, Udo Lindenberg hat mal ein Liebeslied mit tragischem Ausgang geschrieben. Also ich glaube, er hat fast nur Liebeslieder mit tragischem Ausgang geschrieben, aber das eine, das passt irgendwie. Er singt dort: Ja, der Rahmen war schon fertig und der Rahmen war nicht schlecht. Jetzt muss nur noch der Mensch reinpassen und den biegen wir uns schon zurecht. Ne? So geht man auf die Suche nach einem Partner fürs Leben. Man hat einen genauen Rahmen, da muss der reinpassen. Und in dieses Suchschema, wer dann reinpasst, das muss er ja sein. Und irgendwann merkt man dann, passt vielleicht nicht ganz, naja, ich kriege das schon noch hin. Ne? Den biege ich mir schon noch zurecht. Also, wie war das damals? Die Massen, die Menschen, sie wollen Jesus. Doch wie gesagt, sie haben auch konkrete Vorstellungen. Die haben einen ganz konkreten Rahmen für ihren Messias. Sie wollen einen irdischen Messias, der ihnen irdische Speise gibt, damit sie ihren Bauch füllen können. Sie wollen ein irdisches Reich an nationaler Unabhängigkeit und persönliche Freiheit. Sie wollen, dass der Messias ihr irdisches Leben besser macht, um es zusammenzufassen. Aber Jesus will viel, viel mehr für sie. Was Jesus mit ihnen vorhat, übersteigt so sehr das, was sie wollen, dass er sagt, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Ich bringe euch das Königreich Gottes, ich bringe euch himmlische Speise, ich bringe euch ewiges Leben. Also nochmal, um die Situation gut zu verstehen. Auf der einen Seite hatten die Leute echt Probleme. Die Zustände waren schlimm, die Römer, die Abgaben, der Hunger. Für alle war offensichtlich, was hier getan werden musste, wie die Hilfe auszusehen hatte. Klar, wir brauchen körperliche Heilung, wir brauchen irdische Nahrung, wir brauchen einen eigenständigen Staat. Das ist doch das, was wir jetzt brauchen. Und auf der anderen Seite hatten sie hier den richtigen Mann, der eine Massenbewegung in Gang gebracht hatte. Und auf einmal war diese Veränderung greifbar. Sie könnten jetzt diese guten alten Zeiten wieder zurückbringen mit Jesus als den neuen Mose, den Prophet, den König, den Wundertäter. Ja, sie wollten an ihn glauben. Sie wollten ihm nachfolgen, wenn er doch nur so sein würde, wie sie ihn wollten. Wenn er doch noch mitmachen würde. Darum ging's. Wir wollen euch Christen, das ist alles okay, wenn ihr an Jesus glaubt und so. Wenn ihr nur mitmacht bei unserer Agenda. Versteht ihr, das ist ein Prinzip, was sich immer wieder wiederholt hat in der Kirchengeschichte. Es gibt da einen geistlichen Aufbruch, eine Erweckung und dann wurde meistens auch versucht, diese Bewegung politisch zu nutzen. Ganz interessant zum Beispiel bei Luther. Ja, Luther mit seinem geistlichen Aufbruch, auf einmal Leute entdecken die Bibel, erkennen das Evangelium zum ersten Mal und dann kommen die ganzen Fürsten zu Luther und sagen, das ist so genial, prima, wir unterstützen dich und jetzt werden wir endlich die Fesseln des Papsttums und des Kaisertums und so weiter abschaffen, wir werden endlich für Freiheit sorgen, wir können endlich was verändern in der Welt mit dir. Und Luther hat gesagt, Leute, es geht doch ums Evangelium. Mir geht es doch um was ganz anderes. Hier geht es um Gottes Wort. Hier geht es darum, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Er hatte das Standing zu sagen, Leute, nicht mit mir. Und was würden wir von Jesus erwarten, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn er heute kommen würde? Wir haben doch so viele schlimme Zustände. Wenn wir an die Ethik, die christliche Ethik denken, wenn wir an die Freiheit denken, wenn wir an unseren Glauben denken und so weiter, Mensch, da würde man doch sagen, Mensch, wenn Jesus heute kommen würde, dann müsste das doch erstens anprangern, sagen, so geht's nicht, und zweitens doch hoffentlich dann auch was tun, damit sich das ändert. Was würden wir sagen, wenn Jesus kommt, das ist eigentlich jetzt gar nicht so das Erstrangige für mich. Mir geht es um was ganz anderes. Nur solche brennenden Themen haben wie Gender Mainstreaming oder was auch immer. Nun, ich denke schon, Gottes Wort hat für all diese Bereiche, Politik, Gesellschaft, Ethik, Gesundheit, überall was zu sagen. Es ist nicht so, dass das egal ist. Aber was ist das Entscheidende? Wir können das auch auf uns persönlich anwenden. Gibt es einen geistlichen Aufbruch, Erneuerung im Leben eines Menschen? Lernt er Jesus kennen? Dann ist ganz schnell der Wunsch, ja die Erwartung da, jetzt wird alles anders in meinem Leben. Jetzt werde ich meine Probleme endlich bewältigen. Jetzt habe ich ja endlich Jesus. Jetzt werden meine Wünsche, solange es natürlich fromme Wünsche und fromme Gebetsanliegen sind, wahr. Früher oder eben noch früher. Ja? Alles wird erfüllt. So ein Glaube an Jesus, Leute, das fällt nicht schwer, ist überhaupt kein Thema. Da reicht tatsächlich ein besonderes Erlebnis, eine besondere Gruppenerfahrung oder eine Massenbewegung, die einen mitreißt. Da reicht ein Wunder, ein Zeichen. Viele Menschen lassen sich mitreißen durch solche Dinge. Die werden überzeugt und die glauben an Buddha zum Beispiel oder Mohammed oder vielleicht auch Jesus oder eben an irgendeinen Guru oder an irgendein Versprechen mit einem schönen Ziel. Und gibt es ein schöneres und größeres Ziel, als diese Welt zu retten? Die Umwelt zu retten, das Klima zu retten. Gibt es ein höheres Ziel, als Menschen zu retten vor Krankheit, Armut, Krieg, Bildungsferne, Engstirnigkeit und was auch immer? Gibt es noch was Wichtigeres in dieser Welt? Menschen lassen sich anstecken von Aufbruchsstimmung, von Massenbewegung, von Weltverbesserungsverheißung, von Lebensverbesserungsmöglichkeiten. Ja, dann wird es endlich besser. Viele glauben heute, man nennt das Fortschrittsglauben. Fortschrittsglauben, ja. Wir werden vorankommen, wir werden das schaffen. Und dann ist natürlich zweitrangig, wer der ist, dem man nachfolgt. Vor einigen Jahrzehnten waren es so Gurus, aus dem Osten, vielleicht Mönche wie der Dalai Lama, ich habe den schon seit Jahren nichts mehr von dem gehört, der war also vor ein paar Jahren war der richtig in. Ja? Heute sind es eher Umweltaktivisten, Megakonzernbesitzer, die nennen wir natürlich dann Philanthropen oder Politiker. Ich habe mal auf die Seite der SPD geschaut, was sagt Olaf Scholz, das ist ja wahrscheinlich, ist noch nicht so weit, ne? Aber wahrscheinlich unser nächster Bundeskanzler. Ganz groß, gleich auf der ersten Seite, sein Zitat: Die Ampel verbindet die Idee des Fortschritts. Und ich kann euch sagen, was das heißt. Wir lesen also weiter: Eine lebenswerte Zukunft. Da steht: Deshalb werden wir in der Welt von morgen unseren Wohlstand sichern, erhalten und ausbauen und zugleich das Klima und die Umwelt schützen. Wir werden ermöglichen, dass alle BürgerInnen sicher leben und sich entfalten können. Wenn man nochmal weiterschlägt, unter Leitgedanken für ein neues Jahrzehnt. Wir wollen aus Träumen Zukunft machen. Wir wollen, dass alle Menschen ihre Wünsche verwirklichen und ihre Ziele erreichen können. Kurz, die SPD verspricht den Himmel auf Erden. Mir geht es jetzt nicht darum, ob es die Aufgabe politischer Parteien ist, dass alle Menschen ihre Wünsche verwirklichen können und ihre Ziele erreichen. Auch nicht darum, ob das überhaupt gut wäre. Oder auch nur realistisch, das ist wirklich nur ein Beispiel, Politik. Worum es mir geht, wenn jemand dir verspricht, deine Wünsche zu erfüllen, in der Gesellschaft, Gesundheit, Reichtum, Sicherheit bis hin zum Essen und Trinken, dann sagst du natürlich, ja super, dann mache ich mit. Ich stimme für dich, ich gebe dir mein Geld, ich mache, was du sagst. Wollt ihr mit Mama nach Hause fahren und diesen super köstlichen Eintopf essen oder mit Papa zu McDonald's kommen? Ja, ich folge dem, wo das in meinen Rahmen reinpasst, ist doch klar. Da sagst du ja. Mein Vater hat auch so die Angewohnheit, wenn Gäste da sind, hat er immer drei Vorschläge. Was machen wir heute? Ich mache euch drei Vorschläge. Ah, cool. Ja, der erste, ja, ist ein bisschen übel, langweilig, sieht hässlich aus und so weiter, aber könnte man machen. Der zweite, müssen wir dorthin, das ist eine ultra lange Fahrt auf der Autobahn, vielleicht ist Stau, aber geht auch. Oder der dritte, das ist wirklich so toll, also ihr werdet es nicht glauben, gleich um die Ecke und so. Ist immer klar, drei Vorschläge, alle wissen, was heute gemacht wird. Ja? Man wird das wählen. Der Mensch hat seinen Wunschrahmen und er folgt dem Messias, der dort seiner Meinung nach reinpasst. Was sagt Jesus? Vers 26, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Er bricht es hier eben tatsächlich genau darauf runter, aufs Wesentliche. Du machst mich zu deinem König, wenn ich deinen Bauch fülle, wenn ich deinen Hunger stille. Das ist die ganze Geschichte. Aber dann gesagt, er erkennt, dass es etwas noch was viel Wichtigeres gibt. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um Gottes Werke zu wirken? Was müssen wir machen, damit wir das bekommen? Ja? Jesus antwortete und sprach zu ihm, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Okay, gut. Also das ist, klingt einfach, ja. Wir sollen an Jesus glauben. Dann bekommen wir das wirklich Wichtige, das ewige Leben, unvergängliches Heil. Das klingt gut, da sprachen sie zu ihm, Vers 30. Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Also Mose hat 40 Jahre lang für Manna gesorgt, ja, direkt vom Himmel gerieselt. Was ist dein Zeichen? Klar, dass die Mose gefolgt sind. Was machst du? Merkt ihr, was hier passiert? Sie können nicht begreifen, was Jesus ihnen sagen will. Sie können die wahre Botschaft seiner Zeichen und seiner Worte nicht verstehen. Sie kommen aus ihrem Denkschema, aus ihrem Rahmen nicht heraus. Sie können nur in den Kategorien denken, die sie eben haben, und demnach muss sich der Messias auch danach richten. Sie fordern hier nicht einen weiteren Beweis zur Bestätigung der Vollmacht Jesu. Wir hatten wahrhaft genug Beweise dafür. Jesus sagt ja auch, ihr kommt ja nicht, um noch weitere Bestätigungszeichen zu sehen. Ihr kommt, weil euer Bauch voll ist. Sie fordern, fülle uns den Bauch, dann glauben wir dir. Erfülle unsere Wünsche, dann lieben wir dich, dann glauben wir an dich. Solange das läuft, folgen wir dir nach. Das war ihr Rahmen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot, ja? Also gib uns immer dieses Zauberbrot, damit wir dann immer dranbleiben, immer dieses Leben haben. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Das erste war unsere begrenzten Vorstellungen vom Messias, vom Retter. Und jetzt zweitens, Jesus sprengt jeden Rahmen, er sprengt jeden Vorstellungsrahmen. Ich bin das Brot des Lebens. Schon indem Jesus sagt, ich bin, erhebt er den Anspruch, Gott zu sein. Ego emi auf Griechisch, auf Hebräisch, Yahweh. Ich bin. Das ist der Name, mit dem sich Gott offenbart hat, damals Mose am Dornbusch. Sag zu dem Volk, ich bin, hat dich gesandt. Jesus sagt, ich bin, ich bin. Ich bin der ewige Herr und Gott. Das ist das, was Jesus hier sagt. Das sprengt jeden Rahmen. Und wenn er dann noch sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann meint er, und ich gebe euch wahres Leben. Irdisches Brot, ja, selbst das Manna bei Mose, das konnte das, nur das irdische Leben eine Zeit lang, einen Tag lang erhalten. Am nächsten Tag brauchten sie es wieder neu. Aber das wahre Brot vom Himmel, Jesus selbst, gibt dir ewiges Leben. Und was heißt es dann, ihn zu essen, ihn als Brot aufzunehmen? Dieses erste Ich-Bin-Wort, das hat natürlich auch einen alttestamentlichen Hintergrund. Es ist also nicht nur diese Analogie, normales Brot verlängert mein normales Leben, himmlisches Brot gibt mir ewiges Leben. Das ist diese Analogie, aber es gibt noch einen alttestamentlichen Hintergrund, den finden wir bei Jesaja 55. Jesaja 55, ich lese uns mal die ersten Verse. Wohlan, ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen. Merkt ihr? Hört auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Jesus sagt, ich bin Gott. Ich bin die himmlische Speise, durch die ihr ewiges Leben bekommt. Ich bringe euch die Gnadengüter Davids, also Gemeinschaft mit dem Allmächtigen, seinen Schutz und Segen. Fülle ewiges Leben bei ihm. Und Jesus sagt, glaubt an mich, so nehmt ihr diese Speise zu euch. Hört auf meine Worte, nehmt diese Worte an und dann werdet ihr satt. Gott wird Mensch, dieser Gott Mensch wird zur Speise für uns. Wir empfangen durch diese Speise ewiges Leben, wie indem wir an Jesus glauben, indem wir darauf vertrauen, wer er ist, was er getan hat und was er sagt. Also nicht Jesus in unseren Vorstellungsrahmen reinpressen, sondern Jesus so aufnehmen, wie er ist. Und das sprengt unseren Vorstellungsrahmen, dass wir die Gott selbst, diesen Gottmenschen Jesus aufnehmen, dass wir eins mit ihm werden. Ich lese noch mal ein paar Verse, die kurz nach unserem Predigttext, aber in dieser Predigt von Jesus stehen. Ihr könnt sie ruhig mitlesen. Johannes Kapitel 6, Abvers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das führt uns zum dritten Punkt. Grenzenlose Rettung durch Jesus. Grenzenlose Rettung durch Jesus. Jesus will uns so viel mehr geben. Er will unsere wahre Not stillen und uns Gottes Herrlichkeit schenken. Es geht nicht nur um das irdische Leben, sondern um das ewige Leben. Stellt euch vor, es würde jemand in die Stadt kommen und sich auf dem Marktplatz hinstellen und er würde von allen Leuten, die zu ihm kommen, die Schulden begleichen. Ihr hört davon. Würdet ihr sagen, ja, ja, ja. Aber dann kommt euer Nachbar an und zeigt euch, hier, guck mal, das Haus gehört jetzt wirklich mir. Hat alles bezahlt. Ich glaube, dann würdet ihr die Beine in die Hand nehmen und zum Marktplatz rennen. Ihr würdet, egal, und wenn ihr nur irgendwo 10 Euro Schulden habt. Stellt euch vor, jemand kommt in die Stadt, positioniert sich auf dem Marktplatz und sagt, ich heile alle Kranken. Würdet ihr auch sagen, ja, ja, ja. Aber dann kommt euer Nachbar vorbeigelaufen, der sonst immer im Rollstuhl fährt. Ich komme gerade aus der Stadt, das stimmt wirklich. Wenn ihr nur einen Schnupfen hättet, ihr würdet doch sofort in die Stadt gehen und zu diesem Mann gehen. Das wäre doch die natürlichste Reaktion, oder? Und jetzt kommt Jesus und bezahlt deine Schulden vor Gott und heilt deine Seele. Ja, warum gehst du nicht zu ihm? Es ist so viel mehr. Jesus sagt, aber Vers 36, aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Ich komme, ich bringe euch das Heil, aber ihr nehmt es nicht an. Warum erkannten die Leute nicht, obwohl sie tatsächlich sogar seine übernatürlichen Zeichen und seine Macht sahen? Warum murrten sie gegen ihn und sein Wort? Haben wir gehört, Vers 41. Das war dann ihre erste Reaktion. Sie murrten, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot des Lebens. Weil sie ihre wahre Not nicht erkannten und weil sie die wahre Größe der Gnade Gottes nicht erkannten. Gottes Gabe an sie sprengte ihr Fassungsvermögen. Und das war nicht nur damals so, das ist bis heute so. Das sprengt alles, was wir uns vorstellen können. Aber wisst ihr was? Gott sei Dank hält das Gott nicht ab, davon uns trotzdem zu retten, uns das trotzdem zu schenken. Bloß weil unser Rahmen zu klein ist für den Messias, hält das den Messias nicht ab, uns trotzdem zu retten. Gott sei Dank. Er macht, dass wir beides sehen können, beides erkennen können. Unsere Not und seine Gnade, unsere Armut und sein Reichtum, unsere Verlorenheit und Jesus, unseren Retter. Und wisst ihr, er muss es machen. Das ist das, was Jesus hier dann sagt. Er muss es machen. Es geht um die Souveränität Gottes, seine souveräne Gnade. Wir brauchen sie, anders würden wir es nicht erkennen. Wir könnten nicht an ihn glauben, wir könnten nicht eins mit ihm werden. Jesus sagt es schon in Vers 29, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das Werk Gottes. Gott muss das machen, dass ihr wirklich glauben könnt. für uns ist das erstmal anstößig, aber wenn wir überlegen, dass wir es gar nicht können, dann ist es eine Gnadenbotschaft. Oder dann eben Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Die Grundlage unserer Rettung ist also nicht die, dass wir zu Jesus wollen, sondern dass Gott uns will, dass Gott uns liebt. Weil wir so begrenzt sind durch unsere Sünden und weil Jesus jeden Vorstellungsrahmen sprengt, muss Gott sozusagen die Schranken unserer Erkenntnis wegreißen. Er muss uns Jesus geben. Und Jesus selbst wird das dann Stück für Stück deutlich machen. Im Johannesevangelium zum Beispiel. Gott öffnet dir durch den Heiligen Geist die Augen deines Herzens. Wie macht er das? Indem er dir deine Sünden vergibt, indem er dieses Herz von Sünde reinigt. Und er kann dir die Sünden vergeben, weil Jesus die Strafe dafür am Kreuz getragen hat. Jesus wird uns zum Brot des Lebens, weil er den Tod am Kreuz auf sich nahm für uns. Und wisst ihr, darum ist es so schön, dass wir heute Abend mal feiern. Denn Jesus hat ja deshalb das Brot eingesetzt für das Abendmahl. Warum? Im Brot verbinden sich zwei Zeichen, das Brot brechen und das Brot essen. Und damit wird das verbunden. Das Brot wird gebrochen, wie sein Leib am Kreuz gebrochen wurde, wie er gestorben ist. Und dadurch, weil das Brot gebrochen wurde, können wir jetzt das Brot essen. Es gibt uns Leben. Wir werden in der nächsten Predigt uns mit dem Rest von der Predigt von Jesus beschäftigen. Da sind sehr anstößige Dinge drin, herausfordernde Dinge, das habe ich ja schon gesagt, die kommen dann vor allem in der nächsten Predigt. Aber auch jetzt schon möchte ich, dass du dich prüfst, dass du dich hinterfragst zu dem, was wir heute gehört haben. Wo willst du Jesus zu deinem Erfüllungsgehilfen machen? Wo stellst du Erwartungen an ihn, bei denen eben du und nicht er selbst im Zentrum stehen? Also prüfe deine Wünsche, prüfe deine Gebetsanliegen, prüfe auch deine verborgenen Herzenswünsche. Ja, du glaubst an Jesus, aber wie oft bist du unzufrieden, sorgenvoll, widerspenstig? Wie oft passt es dir nicht, was Jesus so in deinem Leben macht? Nun, wir dürfen Wünsche haben. Wir dürfen unsere Wünsche auch an Jesus richten. Und er will uns segnen und er will uns auch mit irdischen Segen beschenken. Keine Frage. Die Frage ist, wie weit die Erfüllung deiner Wünsche, ja selbst die Stillung deiner Not, wo du denkst, da habe ich doch wirklich ein Problem, warum machst du hier nichts? Wie weit das beeinflusst, wie du über Jesus denkst und wie sehr du ihn liebst. Klar fällt es mir leicht, Jesus zu lieben, wenn er immer meine Wünsche erfüllt. Das war ja der Vorwurf, den der Teufel zu Gott gemacht hat. Dieser Hiob, ja klar liebt er dich und ist gehorsam. Ich meine, er ist der reichste Mensch der Welt. Kein Kunststück, Gott, dass die Menschen dich lieb haben, solange du ihnen die Gaben gibst, die sie wollen. Nun, dass Dinge in dieser Welt besser werden, dass Dinge in deinem Leben besser werden, angenehmer, das ist okay, das ist schön, klar. Selbst solche Sachen, du verdienst mehr Geld, du findest mehr Ruhe, du hast mehr Freiheit. Aber ich glaube, dass wir uns so sehr oder meistens eben nur nach irdischen Welt- und Lebensverbesserungen sehen. Das liegt daran, dass wir diese herrlichen Gaben, die wir in Christus haben, einfach nicht vor Augen haben. Wir sehen nicht, welchen Schatz wir in Christus haben. Wir erkennen nicht, wie herrlich und wunderbar die Schätze sind, die wir in ihm haben. Wir sehen Jesus in der Bibel, aber wir glauben ihm nicht, wir vertrauen ihm nicht. Und Christus spielt mit dir nicht, wünsch dir was. Aber in Christus hast du alles. Die Vergebung all deiner Sünden. All deiner Sünden. Nicht nur alle, die du mal begangen hast, sondern alle deiner Sünden, auch die du mal tun wirst, hast du die ganze Vergebung. In Christus bist du befreit von dem ganzen Zorn Gottes. Wenn du vor Gott stehst, da wird nicht noch ein Funken von diesem Zorn übrig sein, wo du dann doch noch Angst haben müsstest. In Christus hast du alle Weisheit und Erkenntnis. In ihm hast du die unendlich große Liebe Gottes, die unendlich große Liebe Gottes. Es gibt kein Ende, die ist nicht irgendwie bedingt, die ist unendlich groß. In Christus hast du Leben im Überfluss, das heißt das Erbe des Reiches Gottes, die ewige Verbundenheit mit Gott in der herrlichen neuen Welt. Das alles hast du in Christus. Und das müssen wir vor Augen haben. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Geschenk, für diese Gnade. Wir danken dir, dass du uns die Augen dafür geöffnet hast, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Wir danken dir dafür, dass uns in Christus wirklich die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschienen ist. Nicht, weil wir irgendwas vorweisen könnten, sondern einzig und allein aufgrund deiner Barmherzigkeit. Du hast uns errettet, du hast uns wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Du hast uns gerechtfertigt. Du hast uns zu Erben gemacht des ewigen Lebens. Wir loben und preisen dich dafür. Öffne uns die Augen jeden Tag neu dafür. Schenke, dass wir im Glauben zunehmen, dass wir immer mehr unsere Freude und Zuversicht und Erfüllung in dir, Herr Jesus, finden. Amen.